Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Charlotte Oehlschlegel herzlich willkommen. Der Berliner Regisseur Ersan Montag gehört zu den Theater-Shooting-Stars. Aber auch für einen wie ihn gibt's noch Premieren. Heute hat er mit dem Stück Toto von Sibylle Berg sein Regiedebüt am Wiener Burgtheater gegeben. Und das ist ein kleiner akustischer Vorgeschmack.
Entschuldige, ich muss einen Anruf tätigen.
Toto hatte den Satz, ich muss einen Anruf tätigen, noch nie gehört. Er kannte keine Menschen mit Telefonen.
Dieser kleine Ausschnitt aus Montags neuem Stück Toto zeigt schon, da war ordentlich was los in Wien. Und ob dieses musikalische Spektakel überzeugt hat, das erfahren Sie gleich bei Fazit. Und außerdem schauen wir nach Leipzig. Dort haben Kulturschaffende anlässlich der Ministerpräsidentin und Präsidentenkonferenz der Länder protestiert. Verhandelt wird unter anderem über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Er liebt es, im Theater neue Welten zu entwerfen. Regisseur Ersan Montag. Dreimal war er schon zum Berliner Theatertreffen eingeladen. In diesem Jahr hat er den deutschen Pavillon bei der Biennale in Venedig mitgestaltet. Er ist sozusagen überall. Und heute stand aber auch für ihn eine echte Premiere an, am Burgtheater in Wien. Dort hat er jetzt zum ersten Mal inszeniert, und zwar Toto. Ein Stück nach dem Roman Vielen Dank für das Leben von Sibylle Berg aus dem Jahr 2012. Kritiker Martin Thomas Pesel kommt gerade aus der Uraufführung. Guten Abend, Herr Pesel.
Schönen guten Abend.
Wie sah die Welt aus, die Montag für die Bühne entworfen hat?
Da sind wir gleich bei den tollsten Elementen angekommen. Montag hat den tristen Osten erschaffen und dann auch den bunten Westen. Zunächst mal möchte ich auch kurz etwas über die Kostüme sagen. Die sind von Teresa Vergo und eine Augenweide. Alle Figuren sind groteske, breitschultrige Albtraum-Comic-Versionen eines Menschen. Und das Bühnenbild, das hat Ersan Montag wie üblich selbst entworfen, hat im Zentrum ein verfallenes Gebäude im Kolonialstil mit kaum Wänden, vielen Fenstern, mit einer Wendeltreppe, die ins Obergeschoss führt. Und dieses Haus, das im Laufe des Abends oft gedreht und eindrucksvoll beleuchtet wird und auch Videosequenzen durchlässt, sich von allen Seiten bewundern lässt, das ist ganz vielfältig einsetzbar. Es beginnt als die Geburtsklinik, in der die Hauptfigur Toto im Ostdeutschland des Jahres 1966 auf die Welt kommt. Klinik steht da in Neonlettern dran. Später dient das Haus dann aber auch als Kinderheim, als Wohnung eines Opernsängers. Und als Toto von westlichen Maoistinnen nach Hamburg gebracht wird, um auf der Reeperbahn zu singen und zu arbeiten, wird es dann eine dicht bevölkerte Bar, was unter anderem dadurch symbolisiert wird, dass kurz vor der Pause einfach zwei Buchstaben des Wortes Klinik ausgeschaltet werden und dann nur noch Kink steht.
Ja, Montag macht viel selbst, auch das Bühnenbild, den Roman, die 400 Seiten, die hat aber nicht selbst eingedampft. Das hat Sibylle Berg höchstpersönlich gemacht. 60 Seiten hat die Theaterfassung. Wie viel Inhalt, wie viel Toto im Kern ist da bei all diesem Drumrum in der Inszenierung übrig geblieben?
Viel. Die Handlung ist übrig geblieben. Einige der allergrausamsten Details im Umgang mit der Hauptfigur, diesem absolut naiven und guten Menschen Toto, sind zum Glück weggefallen. Aber im Wesentlichen hat Berg die Geschichte beibehalten von diesem Intersex-Kind, das im Kinderheim aufwächst, sich in den Mitbewohner Kasimir verliebt, dann zu Pflegeeltern kommt, die Alkoholiker sind und einen Bauernhof betreiben, dann eben in den Westen kommt und bis ins 21. Jahrhundert die Entwicklung der Welt am Rande mitmacht, wie so ein intergeschlechtlicher Forrest Gump, und schließlich dann Kasimir wieder trifft, von dem aber auch ganz übel zurückgelassen wird und in einer Zeit in der nahen Zukunft, ich glaube 2030, stirbt. Mhm. Wo Sibylle Berg allerdings nochmal stark eingegriffen hat in dieser Fassung, ist der Text, die Sprache. Denn da es sich um eine musiktheatrale Adaption handelt, also mit vollständig neuer Komposition, Dirigent und neunköpfigem Orchester, hat sie aus ihrem Roman nicht einfach eine Fassung gemacht, sondern ja, eigentlich muss man sagen, sie hat ein Libretto geschrieben. Ein erstaunlich großer Teil des Erzähltextes. Denn es ist zwar Theater, aber Dialoge gibt es eigentlich keine, sondern es ist weiterhin Erzähltext. Ein erstaunlich großer Teil davon ist gereimt.
Ja, ich muss da gerade an den Roman Grime denken von Sibylle Berg. Da bezieht sich ja der Titel auch auf das UK-Genre Grime, also eine Spielart des Rap aus dem Hip-Hop-Bereich. Ist das dann so richtig gerappt oder wie muss ich mir das klanglich vorstellen?
Ganz anders. Also die Musik ist komplex, eingängig, teilweise ja, aber mit Rap hat es wenig zu tun. Ich habe ein bisschen an Kurt Weil und seine Musiken zu Brecht-Stücken denken müssen, aber auch an Opern, in denen eben jede Zeile gesungen wird. Wir haben hier, glaube ich, auch ein Tonbeispiel. Da singen Alexandra Henkel und Daniel Jesch, die Totos bäuerliche Pflegeeltern spielen.
Die Ohrfeige traf ihn aus heiterem Himmel.
Was sagt man so? Es ist nicht wahr.
Für Toto ging das Leben weiter, unendlich lang und ständig da.
Aber kein helles Licht im Tunnel, kein Zaubertrank, kein Flaschengeist.
Der Gott und alle Farben.
Ja, so klang das in Toto und ich finde das ganz schön, wie diese einzelnen Instrumente aus diesem wahrscheinlich kleinen Orchester den Sprachrhythmus so unterschreiben. Was hat die Musik denn jetzt diesem Theaterabend gebracht?
Also ich hatte ja teilweise ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, vielleicht hätten sie doch besser den Opernkritiker hinschicken sollen. Aber so viel kann ich doch sagen, dass dieses Score einige Mitglieder des Schauspielensembles erkennbar fordert. Also große Bandbreiten gilt es da teilweise zu überbrücken. Es passt auch absolut zur Opulenz der Inszenierung, zur visuellen. Aus den sonstigen Umständen, also der inhaltlichen Vorlage und der Tatsache, dass es sich nun mal um eine Sprechbühne handelt, finde ich jetzt als Konzept, war es nicht zwingend, hier so opernhaft an die Sache ranzugehen. Außerdem führt es auch dazu, dass in einigen Massengesangsszenen einfach kein Wort zu verstehen ist. Wer hervorragend mit der Musik umgehen kann und auch sonst mich wirklich sehr überzeugt hat, ist Maria Happel, die die Hauptfigur Toto spielt. Also die tapst da teilweise verloren mit einer Glatze und einem Baby-Pyjama, aus dem nur ganz dünne Beine herausschauen über die Bühne, wippt mit, wenn getanzt wird, egal worum es gerade geht, und singt selber auch. Und zwar singt sie die allerlängste Zeit nur. Also die Hauptfigur spricht kein Wort. Und sie meistert diese schwierige Musik wirklich ganz hervorragend. Und es gelingt ihr auch sonst zu berühren. Das ist etwas, was Sibylle Berg von sich aus mit ihren Texten nicht so schafft, weil es denen einfach immer viel zu viel Sarkasmus und Zynismus angesichts der bösen Welt, man stimmt ihr ja zu, sie ist böse, durchdringt.
Also ein Abend, der auf jeden Fall für Musikliebhabende ist. Vielen Dank, Martin Thomas Pesel, für die Eindrücke.
Sehr gerne.
Ersan Montag hat mit Toto von Sibylle Berg sein Regiedebüt an der Wiener Burg gegeben. Seit gestern treffen sich Ministerpräsidentin und Präsidenten der Länder in Leipzig. Ein Thema bei den Beratungen: Wie geht's weiter mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ein Entwurf liegt auf dem Tisch. Der sieht unter anderem eine Reduzierung der Hörfunkprogramme und der TV-Spartenkanäle vor. Und darüber hinaus sollen die Kultursender Arte und Dreisat fusionieren. Gestern hat sich Kulturstaatsministerin Claudia Roth bei Medias Res im Deutschlandfunk kritisch zu den Vorschlägen geäußert, denn Kultur sei besonders in der aktuellen Situation wichtig.
Gerade auch jetzt, wenn ich sage, die Medien werden angegriffen von den Demokratiefeinden, gerade jetzt braucht es ja eine starke Kultur, weil sie der Sound unserer Demokratie ist, weil sie Grundnahrungsmittel, weil sie Elixier in unserer Demokratie sind. Und ich bitte sehr, dass bei diesem Reformprozess die Bedeutung von Kunst und Kultur nicht marginalisiert wird. Ja. Und deswegen ermuntere ich meine Landeskolleginnen und Kollegen, dass sie bitte nicht unterschätzen, wie gerade in diesen schweren Zeiten Kultur eine besondere Bedeutung hat.
So, Kulturstaatsministerin Claudia Roth über die Relevanz von Kultur. Und auch Kultur- und Medienschaffende machen sich Sorgen um die Medienlandschaft und haben heute gegen Kürzungen bei der Kultur im Öffentlich-Rechtlichen protestiert. Ben Hähnchen ist als Kulturredakteur beim MDR ebenfalls vom Thema betroffen. Er hat die Protestaktion für uns beobachtet.
Wach auf. Mit dieser Kursszene von Wagner werden 12 Ministerpräsidenten und 2 Ministerpräsidentinnen vor der Kongresshalle des Leipziger Zoos begrüßt. Bodo Ramelow aus Thüringen und Dietmar Woidke aus Brandenburg sind nicht angereist. Es singen und spielen Künstlerinnen, Kulturschaffende und Menschen aus der Medienbranche. Sie protestieren vor allem gegen eine Idee, die bei der Ministerpräsidentenkonferenz diskutiert wird. Im Zuge der Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sollen 16 ARD-Hörfunkkanäle und knapp die Hälfte der 10 Fernsehspartensender von ARD und ZDF wegfallen. Die Demonstrierenden befürchten, dass vor allem bei der Kultur gekürzt und dass der Kultursender Dreisat in dieser Form abgeschafft wird.
Verschwindet Dreisat, verschwindet so viel mehr als kulturelle Berichterstattung.
Die Journalistin Katja Riha ist die Versammlungsleiterin.
Es geht hier um Theater, Musik, Tanz, Bücher, Comedy. Es geht um Filmpreise, es geht um kulturelle Sendeschwerpunkte zu Buchmessen oder zu Berlinale, die wegfallen. Und es geht auch darum, dass junge Filmemacher keine Kooperation mehr bekommen für ihre Filme. Ja, und so vieles mehr.
Katja Riha arbeitet freischaffend unter anderem für Dreisat. Sie hat auch die Petition Rettet Dreisat gestartet, die mittlerweile fast 160.000 Menschen unterschrieben haben. Darunter auch viele prominente Kulturschaffende wie Josef Harder, Elke Heidenreich, Sandra Hüller, Iris Berben, Volker Schlöndorff oder auch die Toten Hosen. 16 Kisten stehen neben Katja Riha, für jedes Bundesland eine. Sie beinhalten die Petition und die Unterschriften.
Bislang konnte ich meine Kisten nicht übergeben. Ich habe Anfragen gestellt, es gab ein paar Absagen, aber eigentlich gab es ansonsten nur Schweigen. Also die Mehrheit derer, die jetzt darüber entscheiden werden, hat mir nicht geantwortet. Und das finde ich ein Skandal.
Aus tiefer Not schrei ich zu dir. Auch diesen Bachchoral hören die Länderchefs zur Begrüßung. Währenddessen werden sie alle einzeln von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer auf einem roten Teppich begrüßt. Sie ignorieren den Protest weitestgehend. Manche erkundigen sich kurz beim Gastgeber. Andere scheinen die Musik als Teil des Empfangs zu deuten. Deshalb auch klassisches Demo-Handwerk. Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweizer, ist der Einzige, der sich persönlich bei den Demonstrierenden erkundigt.
Zumindest wenn es nach mir geht, bin ich sehr stark dafür, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärken. Und darum empfinde ich das auch als Rückenstärkung unserer Debatten, die wir heute führen.
Es ist kein riesiger Demonstrationszug. Wie erwartet ist von den vielen Unterschreibern der Petition am Ende nur ein kleiner Bruchteil gekommen. Es sind um die 100 Sänger und Musikerinnen aus der Region. Dazu ein paar vereinzelte Unterstützer. Alle einzieht, dass sie um die kulturelle Vielfalt in den Medien fürchten.
Ich habe halt Angst, dass da eben diese Programmvielfalt eben nicht mehr da ist. So ein breit gefächertes Bildungsangebot und das fehlt dann einfach.
Für die ganzen Kulturinstitutionen und freien Musiker und Künstler ist natürlich die Medienaufmerksamkeit entscheidend, um ihren Job machen zu können und vielleicht auch um Geld verdienen zu können. Und das sollte man vielleicht nicht leichtfertig dem Sparzwang opfern.
Initiatorin Katja Riha ist am Ende zufrieden mit der Protestaktion.
Als sie angefangen haben, das erste Mal zu singen, da kam mir echt eine Träne. Also ich glaube, irgendwie besser kann man das gar nicht auf den Punkt bringen, was Kunstkultur bedeutet und auch irgendwie, was so ein Sender natürlich auch bedeutet, wo genau sowas dann auch stattfindet.
Auf ihren Kisten mit den Unterschriften bleibt Katja Riha erst einmal sitzen. Sie hofft, dass die Petition selbst, die Aufrufe der vergangenen Tage von Verbänden und Prominenten sowie auch die musikalische Mahnwache in Leipzig bei der Ministerpräsidentenkonferenz nicht genauso ignoriert werden.
Also die Übergabe der Unterschriften hat nicht geklappt. Trotzdem bleiben wir jetzt nochmal in Leipzig bei der Ministerpräsidentenkonferenz der Länder. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz konnte bei einigen Personen nachfragen, wie die Gespräche denn bislang gelaufen sind. Unter anderem hat er auch mit Alexander Schweizer, dem eben schon gehörten Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, gesprochen.
Die Gespräche bisher waren sehr davon getragen, dass alle 16 Regierungschefs davon ausgehen, dass wir einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen.
So Alexander Schweizer, SPD-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, federführend zuständig für die Rundfunkpolitik der Länder. So gut wie beschlossen ist, 16 Hörfunksender einzustellen, sowie mehrere Spartensender im Fernsehen zusammenzulegen. Unter anderem sollen Arte und Dreisat zu einem gemeinsamen Kultursender verschmelzen. Ungeachtet einer Petition mit über 150.000 Unterschriften und einer Protestaktion vor dem Tagungsort. Uneins sind die Länder indes bei der Höhe des Rundfunkbeitrags.
Wir haben noch als 16 Länder 17 Meinungen, was die Frage der Beiträge des Rundfunkbeitrags angeht. Da wird noch mit verstärkter Höflichkeit diskutiert,
beschreibt Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte, SPD. Die Fachkommission KEF aus Vertretern der Rechnungshöfe hatte empfohlen, den Rundfunkbeitrag angesichts gestiegener Kosten leicht zu erhöhen, um 58 Cent auf 18,94 Euro im Monat.
Die KEF hat einen Vorschlag gemacht. Bislang habe ich auch von niemandem noch gehört, dass er in der Sache in Frage gestellt worden ist.
So die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, ebenfalls SPD.
Ich könnte dem so zustimmen. Dazu gibt es allerdings offenkundig Diskussionsbedarf.
Widerstand gibt es vor allem von Bayern und Sachsen-Anhalt. Beide Länder haben sich im Vorfeld festgelegt, keine Erhöhung. Daran hat sich auch während der Vorverhandlungen der Medienminister gestern und einer Gesprächsrunde am Mittag offenkundig nichts geändert. Sachsen-Anhalts Regierungschef Rainer Haseloff ging bei seiner Ankunft in Leipzig kommentarlos an den wartenden Medienvertretern vorbei. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU sieht für eine Erhöhung weiterhin keine Möglichkeit.
Ich finde, in einer Situation, in der das Land in Rezession ist, sollten alle ihren Beitrag erbringen.
Rundfunkreform ohne Beitragserhöhung, das aber wollen die meisten Länder nicht mittragen. Ob es bis zum Ende der Konferenz am Freitagmittag eine Einigung gibt, ist offen.
So unser Landeskorrespondent aus Sachsen, Alexander Moritz. Und zumindest über den neuesten Stand in Sachen Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks halten wir Sie auch morgen Abend hier bei Fazit auf dem Laufenden. Georgien steht an einem Scheideweg, denn am Samstag wird das neue Parlament gewählt. Das Land steht dabei vor der Entscheidung Kreml oder EU. Seit 12 Jahren bewegt die regierende Partei Georgischer Traum das Land mit anti-westlicher Rhetorik Richtung Russland. Und die Stimmung in der Kulturszene, die ist gemischt. Manche glauben, dass die Opposition gewinnen wird und alles gut wird. Andere fürchten, dass die Regierungspartei an der Macht bleibt und sich irgendwann auch die Kultur vornimmt, nach russischem Vorbild. Wie blickt die Kulturszene auf die Parlamentswahl? Florian Kellermann hat vor Ort nachgefragt.
Eine Fußgängerunterführung im Zentrum von Tiflis. Eine Gruppe junger Menschen hat sich eingefunden. Der 24-jährige Performance-Künstler Nikita Marmadashvili tanzt leicht bekleidet über das Pflaster, schwingt ein Plastikschwert und beschmiert sein Gesicht mit Asche. Er habe hier ein Friedensritual indigener umgekehrt.
So it was some kind of symbol to take out our source from soil and
ich habe meine Waffe symbolisch ausgegraben, statt sie zu begraben. Weil wir kämpfen müssen gegen dieses große, lähmende System. Die Regierung hat dem Volk den Krieg erklärt, vor allem uns queeren Personen. Mein Schwert ist nur aus Plastik, aber auch mit solchen Waffen können wir das System brechen. Als jüngsten Angriff sieht Nikita ein Gesetz, das die queere Community betrifft. Es verbietet sogenannte LGBT-Propaganda. Was die Regierung genau damit meint, ist unklar. Aber sicher die Werke von queeren Künstlern, meint Nikita. Deshalb sei es so wichtig, dass die Georgierinnen und Georgier am Samstag die Regierungspartei Georgischer Traum abwählen. Sonst werde sich das Anti-LGBT-Gesetz nur als Vorstufe zur allgemeinen Zensur erweisen, auch von Kunst. So sieht es auch der Germanist und Schriftsteller Lascha Bakradze. Er hat vor kurzem seinen Posten als Direktor des staatlichen Literaturmuseums in Tiflis verloren.
Meine Entlassung war sozusagen ganz letzte in einer Kette von Ereignissen, was hier mit georgischer Kultur passiert. Besonders seit Frau Tsoulougiani Kulturministerin geworden ist, wo sie angefangen hat, zuerst das Nationalmuseum zu säubern von allen mehr oder weniger kritischen Stimmen, wo es richtige gute Spezialisten rausgeschmissen worden sind aus dem Museum.
Ähnlich sei die Kulturministerin beim Filmzentrum vorgegangen, das heimische Produktionen fördert, und beim Schriftstellerhaus. Der Widerstand in der Kulturszene sei enorm, so Bakradze. Rund 500 Personen aus der Filmbranche, Regisseure, Schauspieler und selbst Kameraleute boykottierten jetzt das Filmzentrum. Lascha Bakradze, der sich bisher von der Parteipolitik ferngehalten hat, engagiert sich in diesem Wahlkampf für eine Oppositionspartei. Die Regierungspartei Georgischer Traum und der Milliardär Bidzina Ivanishvili, der hinter ihr steht, müssten die Macht verlieren.
Ich reise sehr viel durch die Regionen und ich muss also sagen, dass es absolute Umbruch der Stimmung gibt es in der Bevölkerung. Bei einigermaßen fairen Wahlen, einfach Bidzina Ivanishvili und seine Gruppe, hat gar keine Chance hier zu gewinnen. Aber diese Wahlen werden weder frei noch fair.
Georgischer Traum regiert seit 12 Jahren und gibt an, das Land in die Europäische Union führen zu wollen. Doch immer weniger Beobachter nehmen das der Regierung ab. Ein Gesetz, das nicht Regierungsorganisationen gängeln soll, folgt klar russischem Vorbild. Vor kurzem erklärten Regierungsvertreter sogar, nach der Wahl sollten Teile der Opposition verboten werden. Private Kunstprojekte wappnen sich bereits für den Fall, dass Georgischer Traum an der Macht bleibt. So das Zentrum für zeitgenössische Kunst, meist auf Englisch CCA abgekürzt, in Tiflis. Dessen Direktor Vato Zertelli.
Weil wir haben sehr guten Anwalt und wir konsultieren mit einem bekannten Anwalt in Georgien. Und wir müssen verstehen, ja, welche Realität wir leben und wir müssen einfach bereit sein. Ja.
Das CCA befindet sich auf dem Gelände eines ehemaligen Heizkraftwerks. In den alten Backsteingebäuden finden Ausstellungen statt. Künstler und Kuratoren können hier gemeinsame Workshops abschließen. Gerade bereiten einige Künstler eine Kunstinstallation vor. Alles ist privat finanziert von einem Geschäftsmann. Trotzdem schließt Direktor Zeretelli nicht aus, dass die Regierung auch gegen sie vorgehen könnte. Auch er hofft deshalb auf einen Machtwechsel.
Also ich glaube, diese Regierung verliert täglich ihre politische Kraft oder ihre politische Legitimation auch. Sie haben auch das Gesicht international verloren. Ich würde nicht wissen, wer dafür wählen möchte. Ja.
Und wenn der georgische Traum versuchen sollte, trotz einer Niederlage an der Macht zu bleiben?
Das wird nicht klappen. Georgien ist auch nicht Weißrussland und auch nicht Russland. Ich glaube sehr, dass diese 30 Jahre von Freiheit wird sich manifestieren.
Viele Menschen in Georgien erwarten im Fall von Wahlfälschung heftige Proteste. Der Performance-Künstler Nikita Marmadashvili ist allerdings weniger optimistisch, dass sich dann die Demokratie durchsetzen werde. Er bereite bereits seine Emigration vor. Er wolle nach Brüssel ziehen, sagt er.
Gemischte Gefühle also in der Kulturszene. Florian Kellermann hat im Vorfeld der Parlamentswahl am Samstag in Georgien mit Kulturschaffenden gesprochen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Für Touristen könnte nach der Wiedereröffnung am 7. Dezember der Eintritt in die Pariser Kathedrale Notre-Dame kostenpflichtig werden. Frankreichs Kulturministerin Dati will Gebühren von 5 € einführen. Den Vorschlag habe sie bereits dem Erzbischof von Paris gemacht, wie sie dem Figaro sagte. Mit den erwarteten 75 Millionen Euro Einnahmen könnten Erhalt und die Renovierung anderer Sakralbauten finanziert werden, so Dati. Damit würde Notre-Dame alle Kirchen von Paris und Frankreich retten, sagte sie in dem Interview weiter. Bislang war der Eintritt in das gotische Bauwerk kostenlos, nur der Besuch der Türme kostete Geld. Ein Londoner Buchhändler bietet eines der wenigen Originalskripte von Antoine de Saint-Exupérys Roman »Der kleine Prinz« zum Verkauf an. Es werde für etwa 1,16 Millionen Euro im November auf einer Kunstmesse in Abu Dhabi angeboten, teilte die Buchhandlung Peter Harrington mit. Es handle sich um einen seltenen und bedeutenden literarischen Schatz. Auf nahezu jeder Seite fänden sich handschriftliche Notizen von Saint-Exupéry, hieß es in einer Mitteilung des britischen Händlers. Auf dem Cover seien Spuren seiner ausgedrückten Zigaretten zu sehen. Der Buchhandlung zufolge ist es das einzige Exemplar, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist. 2 weitere Exemplare befinden sich in der Nationalbibliothek Frankreichs und im Harry Ransom Center in Texas. Die Stadtbibliothek Rudolf-Hagel-Stange im thüringischen Nordhausen ist Deutschlands beste Bibliothek des Jahres 2024. Die Einrichtung erhalte den mit 20.000 Euro dotierten Nationalen Bibliothekspreis für ihre herausragende Arbeit in den Bereichen Bildung, Demokratie und Zusammenhalt, teilte der Deutsche Bibliotheksverband bei der Preisverleihung in Nordhausen mit. Seit vielen Jahren sei die Stadtbibliothek zentraler Austausch- und Begegnungsort. Mit rund 350 Veranstaltungen und über 8.500 Besuchenden pro Jahr setze sie sich für die Lese- und Sprachförderung ein und engagiere sich für den öffentlichen Zugang zu Medien und Informationen. Die Auszeichnung Bibliothek des Jahres wird gemeinsam vom Deutschen Bibliotheksverband und der Deutschen Telekom Stiftung vergeben. Das Leid anderer Menschen kann bei uns Mitgefühl auslösen oder aber auch nicht. Eine neue Studie der Stanford University bestätigt nun die verändernde Kraft von Filmen. Die Forschenden fanden heraus, dass Menschen, die ein Dokudrama über ein bestimmtes Thema sehen, mehr Empathie aufbringen als eine Kontrollgruppe ohne Film, schreibt der Stanford Report. Im konkreten Fall ging es um das Mitgefühl für ehemalige Inhaftierte und eine Reform der Strafjustiz in den USA. Das Dokudrama, das die eine Gruppe sehen sollte, handelte von einem falsch verurteilten Häftling in der Todeszelle.
Das waren die Kulturnachrichten von und mit Christian Riedel. 700 Kisten wurden 2018 an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz übergeben, darin der Nachlass der umstrittenen Regisseurin und NS-Propagandistin Leni Riefenstahl. In diesem Nachlass waren unter anderem auch die sogenannten Nuba-Fotografien. Nuba, das ist eine Sammelbezeichnung für mehr als 50 ethnische Gruppierungen im Süden des Sudans, eine Bevölkerungsgruppe, der mehr als 1 Million Menschen angehören. Seit 2 Jahren hat sich ein Team Forschender aus dem Sudan und Deutschland mit den Werken beschäftigt. Katrin Peters-Klaparke ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Sammlung Fotografie der Kunstbibliothek und Teil des Teams. Mit ihr habe ich kurz vor der Sendung über das Projekt gesprochen.
Guten Abend.
Was ist auf diesen Bildern zu sehen?
Ja, dazu ist vielleicht erstmal wichtig zu wissen, dass die Fotografien entstanden sind in den 60er und 70er Jahren in den Nuba-Bergen. Die liegen südlich von Khartoum, fast an der Grenze zum Südsudan. Und das ist eine Region, die ein Rückzugsgebiet ist für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Zu der Zeit, als Riefenstahl da war, hat sie 2 Bücher produziert. Das heißt, sie war in 2 verschiedenen Regionen. Die eine davon, wo das erste Buch entstand, Massakin, da hatte sie so einen fast populär-ethnografischen Ansatz. Das heißt, sie hat begonnen mit den Zeremonien, aber sich dann auch dem täglichen Leben in den Ortschaften gewidmet und durchaus angestrebt, so ein umfassendes Bild der Lebensweise der Leute in Massakin darzustellen. In Kau war das dann anders, das ist die andere Region. Da sind die Fotografien wesentlich spektakulärer und konzentrieren sich stark auf Zeremonien. Dazu gehört der Armringkampf und Skarifizierungstechniken und Tänze. Die sind recht spektakulär, die Fotografien.
Das heißt, wir haben einmal alltägliche Situationen und Zeremonien, die auf diesen Bildern zu sehen sind. Welche Intention hatte Riefenstahl dabei? Was glauben Sie?
Ja, da gibt es viele verschiedene Intentionen, die sie hatte. Eine der ersten war, dass sie praktisch ein neues Betätigungsfeld auch sich gesucht hat und dass sie eine Region, also das sind jetzt die persönlichen Motivationen, eine Region der Welt aufsuchen wollte, wo sie das Gefühl hatte, sie kann auch in Frieden sein, wo ihre Vergangenheit nicht so eine Rolle gespielt hat. Dann hat sie eine künstlerische Ambition gehabt. Also sie hat die Fotografien durchaus sehr bewusst komponiert. Viele sind auch inszeniert. Die sind schon sehr exotisierend, auch die Fotografien. Denn zu der Zeit, als sie fotografierte, das war eine Umbruchphase. Und zum Beispiel die Tatsache, dass dort viele Leute in manchen Zeremonien eben unbekleidet oder wenig bekleidet sind, das ist im Alltag teilweise anders. Das hat sie aber bewusst ausgeblendet. Also sie hat sich konzentriert auf das, was sie sehen und zeigen wollte. Und das war eben auch verbunden mit dem, was sie als fremdartig wahrscheinlich.
Also auf eine gewisse Art und Weise auch inszeniert?
Schon, ja, ja. Dafür haben wir Beleg, vor allen Dingen über die Filme. Also das lässt sich eigentlich ganz deutlich zeigen.
Morgen, am Freitag und am Samstag findet im Kulturforum am Potsdamer Platz in Berlin dann eine Konferenz zu den Fotografien statt. VertreterInnen der Nuba werden anwesend sein. Es gibt ein Grußwort von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Und das Ziel dieser Konferenz ist eben die gemeinsame Aufarbeitung des Materials. Dazu gehört auch, das Fotomaterial digital zur Rückgabe bereitzustellen. Und ich habe mich gefragt, wie das funktionieren soll. Eine digitale Rückgabe, habe gedacht, vielleicht handelt es sich um ein USB-Stick. Plastik. Ich habe jetzt erfahren, nein, es wird sich um eine Festplatte handeln. Aber jetzt etwas zynisch gefragt, ist es dann einfach nur ein symbolischer Akt, die Rückgabe dieser Fotografien auf einer Festplatte?
Nee, also das ist eines der Hauptziele des Projektes, das ja gemeinsam mit den Vertretern des Panuba Council, mit denen wir zusammenarbeiten, mit den VertreterInnen, entwickelt wurde. Und der Hintergrund dazu ist, dass es den Wunsch gibt, ein Kulturzentrum in den Nuba-Bergen zu eröffnen. Nun kam dem Projekt insgesamt der Krieg im Sudan natürlich dazwischen. Und die Leute, mit denen wir arbeiten, sind eigentlich mittlerweile auch alle in anderen Ländern. Da macht das Digitale plötzlich auf eine andere Art wieder Sinn, weil es damit auch anders zugänglich gemacht werden kann. Es geht darum, dass die Nuba in ihrem Verständnis durchaus einen Anspruch auf die Fotografien haben als diejenigen, die abgebildet sind. Und dass es trotz aller Inszenierungen und trotz des schwierigen riefenstahlschen Blickes Fotografien sind, die eine gelebte Vergangenheit zeigen und die in der Zeit, es gab lange einen Bürgerkrieg in der Region und die Regierung Bashir hat die Nuba aktiv bekämpft. In der Suche nach einer eigenen Identität und auch kulturellen Geschichte sind die Fotos wichtig. Das heißt, sie nicht nur zu bearbeiten, sondern tatsächlich auch zu übergeben für eigene Forschung, war von Anfang an ein wichtiger Bestandteil des Projektes. Und klar, das hört sich so, das sieht auch ein bisschen unspektakulär aus, so eine Festplatte. Trotzdem ist es dann eben wirklich das gesamte Bildmaterial, das zur Forschung dort zur Verfügung gestellt wird. Und es geht eben auch um eine Gegenseitigkeit, dass also wenn gemeinsame Forschung stattfindet, dass das Material nicht nur in Deutschland liegt, sondern eben auch dort zugänglich ist.
Ja, das ist eigentlich auch das Stichwort, die gemeinsame Forschung eines deutsch-sudanesischen Teams an diesen Fotografien. Sie waren ja auch mit dabei in dieser Runde. Welche Perspektiven auf das Werk von Leni Riefenstahl und explizit eben auch auf diese Fotografien haben Sie durch die sudanesischen Kolleginnen und Kollegen kennengelernt?
Ja, das ist hochinteressant und auch sehr bewegend natürlich, also zugegebenerweise aus Deutschland kommen, hat man natürlich eine andere, meist negative emotionale Reaktion auf Riefenstahl. Das kam bei den Leuten aus den Nuba-Bergen, mit denen wir arbeiten. Die gucken ganz anders auf die Bilder, die gucken sich die ganz anders an und suchen auch andere Inhalte. Und so gehört eben zu dieser Übergabe auch die Idee, dass die tatsächlich auch angeeignet werden können in einer anderen Bedeutung. Dazu würde ich gerne noch sagen, dass das, was von Riefenstahl bekannt ist, sind vor allen Dingen diese beiden Bücher und die darin veröffentlichten Fotografien und auch die, die in Zeitschriften weltweit veröffentlicht wurden. Das ist aber gemessen am Archiv ein Bruchteil dessen, was es wirklich gibt. Das Archiv hat umfasst eben wesentlich mehr Fotografien, auch viele, die Riefenstahl bewusst aussortiert hat, die jetzt eben erstmals gemeinsam erforscht werden.
Was versprechen Sie sich dann konkret von der zweitägigen Konferenz?
Wir machen diese Konferenz. Es ist ja auch das erste Mal, dass wir damit dann an die Öffentlichkeit treten mit diesem Projekt. Es ist Einblick in die Forschung, Forschungsberichte eigentlich. Und wir haben andere WissenschaftlerInnen eingeladen aus verschiedenen Bereichen der Zusammenarbeit und auch der Arbeit mit digitalem Material, um eine Diskussion zu führen, also um den Kreis der Diskutierenden etwas zu erweitern und unsere Ansätze und auch ersten Ergebnisse mit anderen WissenschaftlerInnen diskutieren zu können.
Vielen Dank für das Gespräch, Katrin Peters-Klapake. Und mehr Informationen über die Konferenz gibt's auch online auf den Seiten der Kunstbibliothek der Staatlichen Museen. Informieren Sie sich da gern bei den Veranstaltungen darüber.
Vielen Dank für das Gespräch.
Die Fraktionen von Union, SPD, Grün und FDP im Bundestag wollen eine gemeinsame Antisemitismus-Resolution veröffentlichen. Das Ziel, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. Erst war die Veröffentlichung für den 9. November letzten Jahres geplant. Das hat nicht geklappt. Neuer Termin war dann der 7. Oktober diesen Jahres. Und auch jetzt musste die Veröffentlichung nochmal auf den 9. November verschoben werden. Sebastian Engelbrecht fasst den aktuellen Stand der Diskussion zusammen.
Ernsthaftigkeit sieht anders aus. So lautet der trockene Kommentar von Josef Schuster, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, zum Stand der Verhandlungen von Union, SPD, FDP und Grünen im Deutschen Bundestag. Auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann meint,
es wäre
nicht nur eine Blamage, sondern ein Trauerspiel, auch ein Armutszeugnis, wenn es den Fraktionen im Deutschen Bundestag nicht gelingen würde, zu einer gemeinsamen Resolution mit Inhalt zu kommen.
Aus mehreren Quellen ist zu erfahren, dass die Einigung auf einen Resolutionstext an den Grünen gescheitert ist. CDU, CSU, SPD und FDP wollen die staatliche Förderung von Kulturprojekten künftig davon abhängig machen, ob die Geförderten auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen und sich vom Antisemitismus distanzieren. Teile der grünen Fraktion sehen da die Freiheit von Kunst, Kultur und auch der Wissenschaft in Gefahr. Jerzy Montag zum Beispiel, der ehemalige grüne Bundestagsabgeordnete, ist Richter am Bayerischen Verfassungsgerichtshof in München. Zusammen mit 5 anderen Juristen und Soziologen hat er jetzt einen alternativen Textentwurf für die Resolution veröffentlicht. Eine der Kernaussagen:
Da ist es angebracht, dass der Staat die Organisationen und Einrichtungen von Kultur, Kunst und Wissenschaft fördert und fordert, eigeninitiativ Instrumente zu entwickeln, die dazu dienen sollen, die Kunst, die Kultur und die Wissenschaft von Antisemitismus und Rassismus freizuhalten.
Zu den Unterzeichnern dieser These gehören unter anderem auch der Soziologe Armin Nasehi und die Direktorin des Moses-Mendelssohn-Zentrums in Potsdam, Miriam Rürup. Zur Einigung trägt die externe These zur Eigenverantwortung der Kultur wenig bei. Gitta Konnemann von der CDU wendet ein:
Der Fall der Documenta, alle auch Folgeskandale, gerade im Kulturbereich, zeigen, Eigenverantwortung allein reicht nicht. Der Gesetzgeber ist gefordert, unter anderem auch der Haushaltsgesetzgeber.
Und Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, gibt zu bedenken, dass Eigenverantwortung im Blick auf Antisemitismus in Kunst und Kultur auch heute schon gefragt sei.
Das zeigt, irgendwie Eigenverantwortung alleine bringt es nicht. Der Appell an Eigenverantwortung ist immer richtig und es ist gut, wenn der Staat eben nur nachrangig eingreifen muss, da wo die Eigenverantwortung nicht zum Ziel führt.
Wer staatliches Geld für ein Kulturprojekt annehme und dann Antisemitismus produziere, dem müsse die Förderung entzogen werden, ist Volker Beck überzeugt.
Das wollen manche nicht, weil offensichtlich die Freiheit der Antisemiten manchen mehr wert ist als der reale Schutz von Jüdinnen und Juden in unserem Land. Man muss das so deutlich sagen, weil das ist am Ende das Ergebnis.
Der Kreis von Juristen und Soziologen um Jerzy Montag weicht in seinem Vorschlag an einem weiteren Punkt ab von der Mehrheitsmeinung in Union, SPD und FDP-Fraktion. Bei der Frage, ob man sich in der Resolution auf eine Antisemitismus-Definition festlegen soll. Jerzy Montag verteidigt das externe Alternativpapier.
Die Antisemitismusforschung arbeitet seit Jahrzehnten an der Herausarbeitung eines möglichst umfassenden Antisemitismusbegriffes und ist bisher nicht zu einem einhelligen Ergebnis gekommen. In dieser Situation ist es unheilvoll, wenn der Staat sich an eine einzige Antisemitismus-Definition klammert und diese Antisemitismus-Definition zur Alleinverbindlichen machen will.
Montagsparteifreund Volker Beck kann sich dem nicht anschließen und plädiert dafür, dass sich der Bundestag auf die Antisemitismus-Resolution der International Holocaust Remembrance Alliance, kurz IRA, festlegt. Beck erklärt, warum er den Einwurf von Jerzy Montag und Kollegen im Sinne der Kunstfreiheit grundsätzlich für wenig hilfreich hält.
Antisemitische Kunst, antisemitische Kultur greift den Geltungsanspruch eines jeden Juden, einer jeden Jüdin an. Und da muss man sich entscheiden, will ich diesen Geltungsanspruch, den die Menschenwürde postuliert, verteidigen? Oder will ich den Angreifern freie Bahn lassen, weil ich das für Freiheit halte?
Wer Freiheit nutze, um sich antisemitisch zu äußern, der missbrauche diese Freiheit, meint Volker Beck.
Sebastian Engelbrecht über die Diskussion zur Bundestagsresolution zum Schutz jüdischen Lebens in Deutschland. Hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. Wir schauen nicht nur zurück, sondern auch in die Feuilletons von morgen mit Ulrike Timm. Verfallen Sie dabei jetzt nicht in Gefühlsduselei, denn da schlagen uns verhältnismäßig viele Emotionen entgegen.
Das Geschäft mit dem Gefühl, Frankfurter Allgemeine. Was gibt mir ein schlechtes Gefühl und warum? Süddeutsche Zeitung. Überreichlich schwappt uns heute aus den Feuilletons Emotionen entgegen. Wir dröseln das mal auf. Die Welt wollte von drei jungen Influencern erfahren, wie sie über traditionelle Medien, Politikerpostings und Wahrhaftigkeit im Netz denken. Viel ist da die Rede von persönlichem Zugang, Emotion, Authentizität, kommt noch irgendwer ohne dieses Schlagwort aus, und ehrlicherweise auch von Marketing. Klassische Zeitungen haben es schwer, bei Diana zu Löwen, Felix Berndt und Niklas Schwab, des Bundeskanzlers Aktentaschenpost finden sie eher komisch, von Politikern möchten sie mehr Sachliches erfahren, auch im Netz. Fazit über gewollt Lockeres? Dann holen sich Leute so einen Berater von McKinsey, der auch keine Ahnung hat, aber Doktortitel, und der erklärt ihnen das dann. Und da kommt wieder etwas Komisches raus, kein Wunder. Da allerdings können wir allumfassend zustimmen, das gilt jenseits von Netzaktivitäten auch. Das Gespräch finden Sie in der Welt. Feiner gestrickt, auch nachdenklicher, geht es in der Frankfurter Allgemeinen ums Geschäft mit dem Gefühl. Über den Satz eines Fernsehmoderators, ich fühle sie, sei sie gestolpert, berichtet uns Katja Scholz, und wusste nicht so recht, was sie denn nun verwirrender fände, die spezielle Grammatik oder das viele Fühlen. Zitat: Empathie gilt längst nicht mehr nur als Fähigkeit, sondern als Haltung, Superkraft und Führungskompetenz. Nur, wie passt das alles zusammen, frage sie sich, so die FAZ-Autorin. Eine Gesellschaft, die aus immer gegensätzlicher werdenden Lagern besteht, die Hate Speech kennt und sich immer tiefer spaltet. Also ist es einfach so, dass auf der einen Seite die Hate Speaker stehen und auf der anderen die mit der Empathie? Oder ist die Empathie eventuell nicht immer echt, sondern manchmal auch eine Art Währung im digitalen Zahlungsverkehr, ein Mittel zur Bestätigung und Selbstvergewisserung, ein Instrument zum Erhöhen von Reichweite, Marktwert und sozial-medialer Gegenliebe? Fragt Katja Scholz, die sich dankenswerterweise eine Portion Skepsis bewahrt hat gegen inflationäre Gefühlsduselei. Wenn Sie jetzt noch können, schalten Sie um in die Süddeutsche Zeitung. Comicautorin Liv Strömquist hat sich durch die Ratgeberkultur im Internet gearbeitet. Das muss anstrengend gewesen sein. Viel Wellness und Schlafkontrolle, und irgendwann stellte sich der Eindruck ein, man treffe Freunde, um sein Endorphinlevel zu erhöhen. Flucht zu nackten Zahlen. Die Berliner Kulturszene soll nach dem Willen des Senats von jetzt auf gleich im kommenden Jahr 10% Kürzung ihrer öffentlichen Gelder hinnehmen, was die Großen wie Opern und Orchester in den Würgegriff nehmen und die Kleinen der freien Szene die Existenz kosten könnte. Der Kulturhaushalt beträgt übrigens 2,1% des Gesamthaushaltes, ein Mini-Anteil, aber der Kahlschlag wäre verheerend, steht in der Welt. Freude, dieses herrlich altmodische Wort sei hier benutzt, Freude gibt es auch. Über eine Rezension in der Süddeutschen Zeitung nämlich. Unsere Kollegin Elena Gorges hat in einem Deutschlandfunk-Podcast Menschen begleitet, die in der Ukraine Kunst vor russischem Beschuss retten. Eine Museumsdirektorin in Kiew führte sie durch ein leeres Haus, in dem sie ab und zu doch ein besonderes Stück präsentiert, als Ermutigung, als Hinweis auf ein anderes Leben. Ein Fotograf in Odessa macht Aufnahmen historischer Gebäude, falls sie zerstört werden, zur Wiederaufbauhilfe. Und eine Rentnerin schickt aus ihrer Garage Hilfsgüter für Museen ins ganze Land. Überraschendes, anrührendes, Bedenkenswertes findet die Süddeutsche in diesem Podcast aus unserem Hause. Da freuen wir uns einfach mal ganz doll. Der Satz »I feel you« kommt darin nicht vor.
Das war Ulrike Timm mit der Presseschau. Ich bin Charlotte Oehlschlegel und sage an dieser Stelle gute Nacht, machen Sie es gut.